Karlsruher Beiträge zur Umweltforschung. Umwelt, Wandel, Wissen, Nutzen.
Klimaschädliches CO2 aus der Atmosphäre ziehen und es dann in Kohlenstoff verwandeln. Das klingt spannend, oder? Noch besser, diesen Kohlenstoff dann nachhaltig als Rohstoff in der Industrie einsetzen. Spätestens jetzt klingt dieses Vorhaben für manche Zuhörenden vielleicht wie eine Utopie oder ein Wunschdenken. Nein, dieses Prinzip gibt es wirklich und findet im Rahmen des Projektes NECOG statt. Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie und die beiden Partner Ineratec und Climeworks haben für diesen Vorgang eine Anlage gebaut. Im Projekt NECOG wird die Umgebungsluft angesaugt, das klimaschädliche CO2 abgetrennt, seine Bestandteile gebunden und reiner Kohlenstoff wird erzeugt. Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Umweltforschung ist Herr Dr. Benjamin Dietrich. Er arbeitet am Institut für Thermische Verfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie und koordiniert das Projekt NECOG. Dr. Dietrich wird uns einen spannenden Einblick in das Projekt NECOG geben und erläutern, wie genau es funktioniert, wie es zur Umweltforschung und der Nachhaltigkeit beitragen kann und welche Herausforderungen solch ein Riesenvorhaben und Projekt mit sich bringt. Mein Name ist Joshua Bayless. Es freut mich sehr, heute Dr. Benjamin Dietrich im Podcast begrüßen zu dürfen. Erstmal hallo, Herr Dietrich.
Hallo, Herr Bayless. Vielen Dank für das Gespräch heute und die Möglichkeit mit dem Podcast.
Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, ich stelle Sie kurz den Zuhörenden vor. Sie arbeiten am Institut für Thermische Verfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Heute sprechen wir über ein Thema namens NECOG. Wie sich dieser Name zusammenstellt, was genau das ist, das erfahren natürlich alle Zuhörenden innerhalb dieses Podcasts. Ich würde aber sagen, erstmal könnten Sie vielleicht Ihre Arbeit am Institut erläutern und näher bringen, bevor wir dann eben zu diesem Projekt NECOG kommen, das Sie auch koordinieren.
Genau, vielen Dank. Ich habe studiert Verfahrenstechnik damals noch an der Universität Karlsruhe bis zum Jahr 2005. Dann anschließend habe ich promoviert am Institut für Thermische Verfahrenstechnik im Bereich der Wärmeübertragung von hochporösen Systemen bei Professor Martin. Die Promotion endete dann 2010 und seit dort bin ich angestellt am Institut als akademischer Rat, jetzt Oberrat, und leite dort neben den Geschäften des Instituts eine Arbeitsgruppe Thermofluiddynamik, die in der Professur für Wärme- und Stoffübertragung von Herrn Professor Wetzel lokalisiert ist. Und in der Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns weiterhin mit der Wärmeübertragung in porösen Netzwerkstrukturen, die man zum Beispiel auch beim hybriden Fliegen in Zukunft einsetzen kann oder in innovativen chemischen Reaktoren zu einer effektiven Wärmeübertragung. Und ein weiteres Thema ist eben das Projekt, über das wir heute sprechen, nämlich die negative Emissionen erzeugen. Genau.
Wie ich gerade sagte, wir sprechen heute vor allem über NECOG, da auch als Stichwort, was ich eben beim Einlesen gelesen hatte, Carbon Capture. Aber ich glaube, ganz spannend wäre zuerst zu erfahren, wie sich denn dieser Name überhaupt zusammensetzt.
Genau, NECOG ist das Akronym des Projektes und bedeutet Erzeugung von negativen Emissionen, indem wir atmosphärisches CO2, also klimaschädliches CO2, überführen in ein Wertstoffprodukt, nämlich festen Kohlenstoff. Mhm. Und das Projekt NECOG, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Flüssigmetalllabor, das am Campus Nord lokalisiert ist, nämlich am Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit, das auch ebenfalls von Professor Wetzel eben geleitet wird, sodass wir hier also ein Projekt jetzt haben, wo wir tatsächlich KIT live haben, nämlich eine Symbiose von Campus Süd und Campus Nord und Kompetenzen, die am Campus Süd, am TVT und Kompetenzen am Campus Nord, nämlich am KALA liegen, eben zusammenbringen.
Mhm. Ja, super, also wirklich eine super Symbiose, wie es klingt.
Mhm. Hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert und wir haben wirklich gemerkt, dass wir hier Ressourcen eben zusammenbringen können. Mhm. Und ich glaube, das ist die ganz große Stärke des KITs auch, dass man eben solche Ressourcen, die man an anderer Stelle vielleicht so nicht einfach nutzen kann, eben bringen kann und dann eben auch solche größeren Projekte gut realisieren kann.
Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Und Wissen zu teilen ist, glaube ich, nie verkehrt.
Auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben Sie es gerade auch angesprochen, NECOG, CO2 wird eingefangen, aber wie genau funktioniert denn dieses Prinzip? Also ich sag mal, auch bevor Sie es jetzt erklären, an dieser Stelle gerne auch für die Zuhörenden, nachdem Sie das Podcast gehört haben, gibt es einen sehr anschaulichen Film, der von Ihrem Institut auch produziert wurde, der auf YouTube ist. Der ist auch in den Shownotes zu finden, wo alles auch sehr anschaulich gezeigt wird. Aber könnten Sie uns denn jetzt nur über Audio, sage ich mal, gerne erklären, wie das NECOG-Prinzip funktioniert?
Sehr gerne. Und zwar haben wir am Campus Nord, und das war eben Ziel auch dieses Projektes, das ja vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird seit 2019, war das Ziel, diesen Prozess zu demonstrieren in einem größeren Aufbau. Und vielleicht einfach vorweg schon, der Aufbau entspricht einer Größe von etwa 320-Fuß-Containern. Also wir sind da schon ordentlich raus aus dem Labormaßstab. Möchte aber auch vorweg schicken, wir sind da in einem Technologielevel, der schon noch einen ganzen Schritt weg ist von einer industriellen Einsatz, großtechnischen Einsatz. Das Prinzip ist wie folgt. Wir haben eine Direct Air Capture von unserem Partner Climeworks im Projekt. Mit dieser Direct Air Capture wird eben Luft aus der Umgebung angesaugt und CO2 herausgefiltert. Im zweiten Schritt wird dieser CO2-Strom unter Zugabe von Wasserstoff, der in dem Fall natürlich regenerativ produziert werden muss, unter Zugabe von Wasserstoff in Methan überführt. Diese Methanisierungsreaktion wird realisiert im Prozess von unserem Partner Ineratec, ein Start-up des KITs und auch hier ansässig in Karlsruhe. Und im letzten Schritt wird dann dieses Methan, das wir eben produziert haben, in einem Flüssigmetall Blasensäulenreaktor zerlegt in seine Bestandteile, nämlich Wasserstoff und Kohlenstoff. Der Wasserstoff wird im Prozess rückgeführt, weil wir ja eben bei der Methanisierung Wasserstoff benötigen. Und der Kohlenstoff kann dann am Ende eben ausgeführt werden aus dem Prozess. Er liegt als Pulver vor und kann dann gelagert und entsprechend weiterverwendet werden. Die Pyrolyse, das ist genau unser Forschungsschwerpunkt am KIT. Das heißt, neben der Koordination des gesamten Projektes sind wir wissenschaftlich aktiv in diesem letzten Schritt. Und diese Pyrolyse-Technik basiert darauf, dass wir in einem Glasreaktor flüssiges Zinn eingefüllt haben. Das heißt, wir sind also bei sehr hohen Temperaturen, um die 1000 Grad. Und dieses flüssige Zinn bewirkt, dass wir eine sehr gute Wärmeübertragung im Reaktor haben. Das heißt, die Wärme verteilt sich gut. Methan wird am Boden dieses Reaktors eingeleitet, blubbert dann in diesem Reaktor nach oben und in diesen Blasen zersetzt sich dann das Methan in Wasserstoff und Kohlenstoff. Und der Clou dabei ist, dass der Kohlenstoff eben leichter ist als das Zinn, das flüssige Zinn, und so schwimmt er oben auf und kann eben leicht abgeschöpft werden.
Also habe ich es richtig verstanden, könnte man sagen, dass aus schädlichem CO2 durch das NECOG-Prinzip Kohlenstoff gewonnen wird. Also wir haben hier eine Ressourcengewinnung, sage ich mal.
So kann man es formulieren. Wir machen praktisch aus einem schädlichen, ungewollten, klimaschädlichen Stoff, machen wir einen Rohstoff, der dann am Ende in der Industrie sehr gut zum Einsatz kommen kann und wertvoll verwendet wird. Das gesamte Prinzip NECOG ist natürlich energieintensiv. Also wir benötigen für den Schritt der Direct Air Capture Energie, wir benötigen auch für die Pyrolyse Energie, die natürlich aus regenerativen Quellen kommen muss, sonst macht dieser gesamte Prozess keinen Sinn.
Ja.
Um diesen Prozess am Ende wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten, darf natürlich diese Energiebereitstellung, muss die sich rechnen, und das kann am Ende unter anderem mit dem Verkauf des Kohlenstoffs dann passieren.
Also ist auch dieser Gewinn wirklich, sage ich mal, relevant und wichtig und der Verkauf von diesem Kohlenstoff?
Auf jeden Fall. Also Das ist ein Marktsegment, und deswegen ist es auch natürlich sinnvoll, dass dieses Projekt beim Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, weil wir dort eine Zukunftstechnologie entwickeln und aufbauen, die für die deutsche Industrie von Interesse sein wird. Und wenn man auch noch einen Schritt weiter geht, am Ende müssen wir alle CO2-Emissionen vermeiden. Mhm. Ab dem Jahre 2038 wird insbesondere in der Industrie werden Zertifikate nicht mehr neu aufgelegt, CO2-Zertifikate, ja. Sodass also Industrie irgendwie in Richtung Emissionsvermeidung gehen muss und auch negative Emissionen. Und dann ist das natürlich hier eine sehr sinnvoller Prozess, wo man am Ende durch den Verkauf des Kohlenstoffs sich die Kosten praktisch so die Hoffnung wieder reinholen kann.
Dann bleiben wir auch sehr gerne gerade bei diesem Aspekt, den Sie angesprochen haben, den Verkauf von diesem Kohlenstoff und den Einsatz. Also ich habe mir jetzt ein bisschen rausgehört, das ist eine doch sehr wertvolle Ressource. Jetzt ist ja eine Form, sage ich mal, des Kohlenstoffs das sogenannte Carbon Black, das gewonnen werden kann, aber auch nicht die einzige, wenn ich es in unserem Vorgespräch auch richtig verstanden habe. Da können Sie auch gerne gleich erläutern, aber vielleicht bleiben wir kurz bei diesem Carbon Black, das ist ja jetzt das, sage ich mal, Endprodukt, aber wie kann man sich es genau vorstellen und was für einen Einsatz findet es denn in der Wirtschaft? Also was macht es denn so wertvoll?
Also am Ende ist der Kohlenstoff, den wir erzeugen, ist als mikrogranulares Pulver, das wir dann aus dem Prozess entfernen. Und wie Sie schon sagten, es gibt verschiedene Modifikationen. Also wenn man mit dem Mikroskop genau hinschaut, dann wird man verschiedene Schichten, verschiedene Layers finden. Mhm. Und insbesondere in der Leitfähigkeit beispielsweise wird man Unterschiede finden. Ja? Also sind diese Schichten miteinander gut verbunden, dann sind die Kohlenstoffmodifikationen besonders gut leitfähig. Mhm. Und da kommen wir jetzt eben dazu, dass es verschiedene Modifikationen gibt. Die Carbon Black Modifikation ist jetzt eine Modifikation, die nicht gut leitet, die wir aber sehr, sehr sicher produzieren werden in unserem Prozess. Und aktuell sind wir dabei, also die Anlage ging ja im Dezember vergangenen Jahres in Betrieb. Also dort haben wir vorher schon die Teilprozesse natürlich betrieben, aber im Dezember wurde der Gesamtprozess, also CO2 aus der Luft ausgefiltert, bis am Ende eben in Kohlenstoffpulver überführt. Und jetzt sind wir aktuell dabei, aus diesen Versuchen diese Kohlenstoffe zu untersuchen und zu schauen, welche Modifikationen auch dann entstehen können. Ja. Und es gibt schon Anzeichen, dass wir Kohlenstoffmodifikationen mit graphenartigen Layern haben. Das heißt also, wir haben dann auch leitende Kohlenstoffe. Reines Graphen oder Graphit haben wir jetzt, müssen wir schauen. Also wahrscheinlich weniger, aber es gibt Anzeichen, dass wir auch leitende Kohlenstoffe eben produzieren können. Und jetzt auf Ihre Frage hinzukommen, wo könnten solche Materialien denn dann von Interesse sein? Also eine große Industriezweig, der mit Sicherheit zu bewerten und anzuschauen ist die Bauindustrie, um den Kohlenstoff dann als Baumaterial zu nehmen. Bei Beimischung, bei Zementen, bei der Herstellung von Beton, von Ziegeln beispielsweise, ist es denkbar. Weitere Möglichkeit ist die Polymerindustrie als Zuschlagstoff in Polymeren, ja, und auch leitende Polymere. Das wird also ein sehr interessanter Aspekt sein. Dann aber auch die Landwirtschaft als Zuschlagstoff sozusagen, um die Bodenkultur zu verbessern. Man erhofft sich daraus besseres Wachstum, also dadurch, dass Würmer, Käfer, die Bodenkultur eben verbessert ist, erhofft man sich besseres Wachstum. Das muss aber alles in Projekten auch untersucht werden noch. Ja, also es gibt erste Ansätze, wo positiv stimmen. Das muss aber alles untersucht werden noch. Und dann auch, wenn man weiterschaut, Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel haben ja in ihren Anoden, Kathoden Leitruse drin, sogenannte Leitruse. Da braucht man natürlich dann leitfähige Kohlenstoffe. Ist aber eben denkbar, dass wir auch in diese Richtung verstoßen. Und so würden wir auch einen Beitrag zur Elektromobilität beispielsweise liefern.
Aber das ist jetzt, finde ich, wirklich sehr, sehr spannend und toll, welche Einsätze eben diese Modifikation finden können, um auch, sage ich mal, in gewisser Weise in die Nachhaltigkeit, im Thema Nachhaltigkeit beizutragen. Jetzt würde mich aber vor allem interessieren, wir haben gerade beispielsweise mit dem Carbon Black über eine Modifikation gesprochen, die nicht leitend ist. Jetzt gibt es, wie Sie auch gerade nannten, Einsatz könnte sich in Batterieproduktion wiederfinden, die leitenden Modifikationen. Gibt es da einen anderen Prozess, der innerhalb des NECOC Geschehens passieren muss, um eben leitende Modifikationen auch zu erstellen? Oder was ist denn da der große Unterschied? Gibt es, also ist es viel komplizierter, schwieriger? Bräuchte man da eine andere Art Anlage?
Also das ist aktuell jetzt ja Gegenstand der Untersuchung noch. Das Projekt läuft ja noch bis zum September und genau in diese Richtung wollen wir schauen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir Einfluss nehmen können auf die Art der Modifikation durch die Wahl der Prozessparameter. Mhm. Und das prominenteste Beispiel dafür ist die Temperatur beziehungsweise das Temperaturniveau, insbesondere bei der Pyrolyse. Soll heißen, führe ich die Pyrolyse bei 900 Grad durch, bei 1000 Grad, bei 1200 Grad, werden sich, und so zeigen es Modellrechnungen aktuell und erste Versuche belegen das, aber wie gesagt, das müssen wir noch weiter nachschauen eben jetzt und viel mehr Proben auch analysieren, zeigen eben, dass man durch die Wahl des Temperaturniveaus in der Pyrolyse eben Einfluss nehmen kann auf die Modifikation. Mhm. Okay. Genau, das wär mit Sicherheit der prominenteste Einfluss. Weiter untersucht werden muss aber auch beispielsweise CO2, das ich in die Methanisierung einführe, wird ja nicht zu 100% umgesetzt. Mhm. Und so dass wir also nicht einen reinen 100% Methanstrom haben, sondern wir haben vielleicht ein paar Prozent CO2 auch in diesem Strom, der in die Pyrolyse geht. Ja. Und das ist auch eine sehr interessante Fragestellung, der wir aktuell gerade nachgehen, was dieses CO2, das dann in die Pyrolyse, in den Pyrolysereaktor mit eingeht, was das für eine Wirkung hat auf die Modifikation des Kohlenstoffs. Mhm. Und da gibt es durchaus Hinweise, dass das sehr vorteilhaft auch geschehen kann. Aber wie gesagt, das sind Zukunftsdinge, die wir aktuell gerade angucken.
Sind auch Gegenstand der aktiven Forschung.
Genau. Also wir haben, ich habe ja schon gesagt, der Fokus dieses Projektes aktuell lag es drauf auf dem Aufbau der Anlage. Ja. Und das war schon anstrengend genug, ja, mit Baugenehmigung, was dann noch nebenher schwingt, aber auch den ganzen verfahrenstechnisch-wissenschaftlichen Fragestellungen, die Kombination dieser Prozesse und das dann in diesem Container, 20-Fuß-Container-Style, und zwar 23-Fuß-Container groß, entsprechend zu realisieren, neben Pandemie und weiteren weltpolitischen Ereignissen, das dann in der Zeit auch zu schaffen, wo wir sehr stolz drauf sind, dass das so funktioniert hat und wir dann auch innerhalb unseres Zeitplans auch die Inbetriebnahme eben schaffen konnten.
Ja, nee, an der Stelle auch Glückwunsch dafür, weil das klingt wirklich wie eine Mammutaufgabe. Dann, wir sind ja gerade auch oder ein bisschen beim Thema, wie das Ganze denn entstanden ist. Wie war denn, sage ich mal, Hintergrund oder der entscheidende Faktor, eben dieses Projekt NECOC ins Leben zu rufen?
Also wir kommen ursprünglich eigentlich her mit unserer Pyrolyse-Technologie zum Thema türkiser Wasserstoff, also CO2-freie Herstellung von Wasserstoff. Mhm. Und dort war ich sage jetzt mal ungefähr 10 Jahre her, mit dem IASS Potsdam zusammen, also ein Think Tank der Bundesregierung, kann man sagen, wurde eben auf verschiedene Technologien in Deutschland geschaut, zur CO2-freien Herstellung von Wasserstoff. Und eine Möglichkeit wurde eben erachtet in dem türkisen Wasserstoff, also die Aufspaltung von Erdgas am Ende in Wasserstoff und Kohlenstoff. Und dann haben wir eben gemerkt, dass, also wir hatten 2 Dissertationen auf dem Thema dann durchgeführt und so eine Pyrolyse-Technik eben aufgebaut, praktische Versuche durchgeführt. Also Sie finden in der Literatur praktisch nur ganz wenig zu diesem Thema, flüssigmetallbasierte Pyrolyse. Und dann haben wir eben gemerkt, dass dieser Reaktor, so wie wir ihn betreiben, sehr gut funktioniert. Mhm. Und wir haben dann verschiedene Temperaturniveaus realisiert und gemerkt, bei 1100, 1200 Grad haben wir eben 80% Umsatz von dem Methan. Kann man dann wieder zurückführen und dann weiter, also ist nicht verloren. So, und das hat uns eben sehr positiv gestimmt für die Technologie. Und dann haben wir eben so ein bisschen den Radar geöffnet und überlegt, okay, Erdgas ist eine Sache, türkiser Wasserstoff, aber diese Technologie macht vielleicht auch noch Sinn, in weiterer Hinsicht irgendwo einzusetzen. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, dass es eigentlich dadurch möglich ist, negative Emissionen zu erzeugen. Mhm. Und so haben wir dann diese Prozesskette vor die Pyrolyse praktisch hingebaut, dann Kontakt auch aufgenommen mit den Climeworks und mit Ineratec, und dann haben wir dieses Projekt gestrickt. Das hat dann 1,5 Jahre gedauert, bis wir dann hing auch ein bisschen am Ministerium, bis dann in den Arbeitskreisen das immer bewilligt wird alles. Mhm. Und dann haben wir am Ende eben die Bewilligung erhalten zum Start im Dezember 2019.
Toll. Super. Das ist auch wirklich ein Aufbau, sage ich mal. Jetzt sind Sie ja vor allem natürlich in der Forschung tätig, jetzt nicht mit dem Bau der Anlage selbst, aber ist es denn vorstellbar? Jetzt gibt es ja momentan eine Anlage, jetzt haben wir auch gehört, wie komplex diese auch aufgebaut ist, wie viel Platz sie einnimmt, aber auch welche Benefits das Projekt NEKOG mit sich bringt. Ist es denn irgendwann gedacht, mehrere solche Anlagen vielleicht in Deutschland aufzubauen?
Ja, also wir haben jetzt aktuell, ich habe ja schon gesagt, wir sind so bei einem mittelgroßen Demonstrationsmaßstab jetzt. Mhm. Muss man ganz ehrlich sein, wenn man jetzt an einen Industriestandort geht und die Anlage so aufbaut wie jetzt, also die Kapazität liegt bei 2 Kilogramm CO2 pro Tag, pro Arbeitstag. Mhm. Ja. Das rettet das Klima erstmal noch nicht. Das heißt, es sind noch weitere Schritte zu tun, um großindustriell zu arbeiten. Und da würde ich sagen, sind wir schon so in einem Maßstab, 5 bis 10 Jahre muss man da auf jeden Fall noch denken, dass man wirklich richtig groß ist und am Ende auch vielleicht ein LKW dann wegfährt mit dem Kohlenstoff.
Ja.
Jetzt kann man aber ja auch dran denken, dass man die CO2-Quelle, die jetzt ja aktuell die Luft ist, mit einer Direct Air Capture, kann man ja auch ersetzen durch andere Punktquellen. Mhm. Da denke ich jetzt eher an kleinere Anlagen, wie zum Beispiel eine Biomasse-Kraftanlage in der Landwirtschaft. Bei einem Bauer ist es, wenn er nur sich selber versorgt, ist es ja eher eine kleinere Anlage. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir schon sehr viel schneller eben ins Geschäft kommen und in die industrielle Realisierung, wenn man es so nennen will, weil eben der Maßstab kleiner ist. Ja. Mhm. Und das hilft uns aber wiederum natürlich, Daten zu erzeugen für den nächstgrößeren Schritt. Ja. Genau, und so ist es. Jetzt wir selber sind natürlich Forschungsinstitute, wir sind keine Anlagenbauer. Mhm. Wir werden das selber dann am Ende so nicht vertreiben als Institut. Da muss man dann auch schauen, das kommt dann das Thema Ausgründung, ja, beziehungsweise Kooperation, wer sowas dann baut. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Also aktuell müssen wir uns ganz ehrlich auch mit Fragen des Scale-Ups noch beschäftigen. Scale-Up bedeutet, wie machen wir die Pyrolyse groß in unserem Fall? Ja?
Ja,
weil das Bottleneck ist auf jeden Fall die Pyrolyse. Das sind Materialfragen, die man dort angehen muss. Wir haben aktuell einen Glasreaktor, der dort betrieben wird, den man wahrscheinlich nicht beliebig groß einfach machen kann. Dann kann man dran denken, wie kriege ich praktisch mehr Gas in diesen Reaktor rein, ja, dass der Umsatz vergrößert wird. Das heißt, mehrere Düsen beispielsweise. Das muss aber aus verfahrenstechnischer Sicht nicht unbedingt immer gleich bedeuten, mehr Düsen, mehr Umsatz.
Ja.
Wenn sich nämlich viele Blasen zu einer zusammenfinden und zusammen aggregieren, dann habe ich am Ende sogar weniger Umsatz, weil eine große Blase halt viel weniger Oberfläche anbietet und die Stoffübertragung dann oder die Reaktion praktisch dann verlangsamt. Ja. Deswegen Flüssigmetall ist kompliziertes Medium.
Ja. Ja.
Mhm. Und da müssen wir eben verschiedene Versuche durchführen und es gibt, man kann nicht reingucken, ja. Also flüssiges Sinn ist praktisch nicht transparent, man kann nicht reingucken. Das heißt, man muss viel muss Simulationen machen, Rechnungen machen, muss aber dann auch eben Versuche machen und validieren. Und am Ende müssen wir genau solche Dinge jetzt angehen, ja, um den Reaktor hochzumachen. Oder vielleicht ist aber dann aber auch eine andere Fragestellung. Wir stellen dann 10 solche Reaktoren nebeneinander, 10 kleine, und das ist dann unser Scale-up. Da muss man aber wiederum halt das Invest dann gegenrechnen. Und das sind alles Fragestellungen, die jetzt so praktisch anstehen, die interessant sind, wo wir dann auch hoffen natürlich auf Förderungen, die wir jetzt dann anstreben in den Folgeanträgen.
Also haben Sie auf jeden Fall sehr viel noch vor.
Also Interesse ist groß in jeglicher Hinsicht, Wissenschaft, Politik, Öffentlichkeit. Und wir hoffen, dass wir einen Beitrag auch in Richtung Klimaschutz da dann bringen können.
Ja, das klingt für mich auf jeden Fall wie ein sehr wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung.
Ich denke, dass es die Technologie ein wichtiges Puzzleteil darstellen kann. Es ist aber natürlich auch nicht das einzige Puzzleteil zum Klimaschutz. Ja, gibt viele Randbedingungen, die dann immer passen müssen. Aber wir sind sehr davon überzeugt und auch mit der Rückmeldung in Diskussionen, öffentlichen Diskussionen, Politik und so weiter, dass das durchaus ein sehr interessantes Puzzleteil sein kann.
Ja, und jetzt hatten wir ja mehrere Aspekte besprochen, wie das Projekt NEKOG auch zum Klimaschutz beiträgt. Aber gibt es denn da von Ihrer Seite auch, sage ich mal, als ein Schlusswort oder Blick in die Zukunft noch etwas, das Sie hierzu ergänzen möchten?
Genau, also vielleicht kann man das einfach zusammenfassen. Das passt auch zu meinem eben Gesagten, dass wir, so wie wir es jetzt eben demonstriert haben und aufgebaut haben, haben wir eine Technologie, eine Negative Emission Technology, wie es so neudeutsch auch immer schön heißt, also eine Technologie, die tatsächlich negative Emissionen erzeugt. Negative Emissionen, also wir holen CO2, bereits emittiertes CO2 aus der Luft wieder zurück. Und das ist natürlich energieintensiv, aber wir wissen alle, es gibt sehr viele Studien, zum Beispiel vom IPCC schon im Jahr 2018, dass solche Technologien notwendig sind. Ja, dass wir, selbst wenn wir alle Emissionen abschalten, alles elektrifizieren, immer noch zu viel Treibhausgase und insbesondere auch CO2 in der Luft haben. Und wir müssen dort in diese Richtung was machen. Und die Bundesregierung ist auch in diese Richtung natürlich unterwegs. Und deswegen sage ich, das ist ein wichtiges Puzzleteil. Wir haben hier also eine Möglichkeit, negative Emissionen zu erzeugen. Und viel mehr, wir nehmen dieses CO2 und speichern es nicht im Boden oder im Meer und so ist es verloren für die Nutzung, ja, also diese klassische CCS-Technologie, sondern wir machen ein Produkt draus und das kann man jetzt als Hightech-Produkt, als Rohstoff, wie auch immer bezeichnen, haben wir vorher besprochen, die chemische Industrie hängt sehr vom Kohlenstoff ab. Sehr, sehr viele Produkte enthalten eben den Kohlenstoff und wir haben eben eine Möglichkeit, das zu kombinieren, negative Emissionen und Erzeugung von Kohlenstoff und das ist deswegen so wertvoll, weil nämlich der Kohlenstoff, den wir aktuell in diesen Produkten finden, in der Regel aus fossilen Quellen erzeugt wird. Und diese fossilen Quellen wollen wir ja in Zukunft auch nicht mehr benutzen oder können wir auch nicht mehr benutzen. Das heißt, wir müssen, wenn wir mal ein bisschen weiter denken, brauchen wir Alternativen zur Herstellung von Kohlenstoff. Und so ist dieser Prozess also in doppelter Weise wertvoll aus meiner Sicht, weil wir eben negative Emissionen und eben ein Produkt für die postfossile, nachhaltige Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft erzeugen. Ganz wichtig natürlich, der Kohlenstoff muss in Produkte rein, die dann auch langlebig sind. Wenn ich jetzt, also ganz schlecht wäre natürlich den Kohlenstoff zu verbrennen und Wärme draus zu machen, das macht natürlich keinen Sinn. Also wir brauchen langlebige Produkte, so wie vorher angesprochen, im Bausektor, in der Landwirtschaft, in Polymeren, die dann eben lange, lange Zeit leben.
Ja, also das ist wirklich eine ganz beachtliche und tolle Arbeit, die Sie und Ihr Team da leisten. Und da möchte ich mich natürlich auch herzlich bedanken, dass Sie uns heute im Rahmen dieses Podcasts mit in dieses Thema, diese Welt genommen haben und das auch so wirklich anschaulich und ausführlich erklärt haben.
Ja, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit dieses Podcasts und für dieses ganz tolle Gespräch und freue mich natürlich, dass ich vielen Zuhörern hier unser Projekt und unsere Idee auch erklären durfte. Vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich noch alles Gute für die weitere Forschung und bin auch gespannt, wohin die Reise noch gehen wird.
Dankeschön. Vielleicht hören wir uns ja wieder mal.
Das wäre schön.
In einer neuen Reihe. Vielen Dank.
Vielen Dank, Dr. Dietrich, und tschüss.
Tschüss.
Damit kommen wir am Ende des heutigen Podcasts aus der Reihe Karlsruher Beiträge zur Umweltforschung an. Zu Gast war Herr Dr. Benjamin Dietrich vom Institut für Thermische Verfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie und Koordinator des Projekts NECOG, um das es heute thematisch ging. Wer mehr zu diesem Thema nachlesen möchte oder auch einen kurzen Imagefilm hierzu anschauen möchte, findet weiterführende Links in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hierin ist auch die Projekt-Homepage verlinkt, auf der auch zahlreiche Links zum Thema NECOG sich befinden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe Karlsruher Beiträge zur Umweltforschung. Umwelt, Wandel, Wissen, Nutzen. Mein Name ist Joshua Bayliss.